Ja, wir haben jetzt in dem halben Gottesdienst schon so viele verschiedene Bilder gehabt. Der Tempel, die Geschenke, eben war noch mehr. Es kommen noch mehr Bilder. Ich hoffe, dass die Bilder uns helfen, Sachen zu verstehen, die Gott wichtig sind und dass uns das heute inspiriert. Und ich bete jetzt noch mal kurz. Vater, wir sind hier, um auf dich zu hören und um zu entdecken, was du für uns hast. Und darum bitte ich dich, dass du uns Ohren und Herzen öffnest für dich und für dein Reden. Amen. Also, es gibt auch für euch Geschenke, auch für die, die keine Schokolade abbekommen haben. Besondere Gaben von Gott, geistliche Gaben, hat Anita gesagt. Ich sage vielleicht eher Geistesgaben, ist egal. Gaben des Heiligen Geistes gibt es verschiedene Formulierungen für. Für wen sind denn jetzt diese Geschenke von Gott? Und, wichtige Frage, habe ich auch solche Gaben? Das ist ja das Entscheidende. Dazu lesen wir einen Bibeltext, in dem es eine Menge Antworten gibt. Den lesen wir jetzt in Etappen. Moment. Eigentlich neu eingelegt. Deswegen, okay. Die nicht richtig rum sind. Das muss so rum. Moment. Und das muss so rum. Minus plus. So. Moment. Ist schon richtig. So ist das Bild. Ne? Ja. Dafür hat man ja Techniker, um Batterien einzulegen. Das ist so. An ist es?
An ist es?
Sonst. Also vorm Gottesdienst ging es noch. Wir lassen mal den Daniel ein bisschen rumbasteln und ich lese euch den Bibeltext jetzt einfach mal so vor. Der steht sonst auch da vorne, aber das kriegen wir auch so hin. Juhu. 1. Korinther 12, Korinther 12, langsam. Ja, danke schön, vielen Dank. Der Paulus schreibt, scheinbar als Antwort auf einen anderen Brief, nämlich so: Liebe Brüder und Schwestern, ihr habt in eurem Brief die Gaben angesprochen, die Gottes Geist schenkt. Darüber sollt ihr nun Genaueres erfahren. Ihr wisst, dass es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen gezogen hat, als ihr noch keine Christen wart. Ich erkläre euch aber ausdrücklich, wenn ein Mensch geleitet von Gottes Geist redet, kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus. Und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Also erstmal geht es jetzt um den Heiligen Geist, der diese Gaben schenkt. Wer hat den? Paulus sagt, wer Jesus seinen Herrn nennt, der hat den Heiligen Geist. Sonst könnte er gar nicht glauben. Umgekehrt kann jemand, der den Heiligen Geist hat, auch nicht Jesus ablehnen. In dem Moment, in dem du Jesus in dein Leben einlädst, kommt er nicht nur zu dir, sondern wohnt in dir, in deinem Herzen. Wir können ihm mehr oder weniger Raum geben. Das ist nichts Automatisches, wie der Geist Gottes in uns wirkt. Und der Heilige Geist wirkt verschiedene Dinge in uns. Das führe ich jetzt gar nicht alles aus. Die Gaben des Geistes sind nur eine Sache davon. In Epheser 4, wo Paulus auch über die Gaben des Geistes spricht, sagt er, jedem Einzelnen von uns, Moment, da steht, auch wenn es hier nicht steht, jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Moment, jetzt hat er ganz durchgeklickt. Vielen Dank. Ich habe noch ein. So. Ihr seht schon, kommt noch einiges an Bibeltexten. Aber dafür weniger Erklärung, die Bibel spricht für sich selbst. So ist es. Also, mit diesem Text wäre jetzt mal geklärt. Erstens, jeder, der an Jesus glaubt und ihm in sein Leben eingeladen hat, der hat erstens den Heiligen Geist und zweitens auch Gaben des Heiligen Geistes. Das ist doch toll, oder? Egal, ob er 5, 15, 50 oder 95 ist. Ein Geschenk von Jesus an dich, an dich, an dich, an jeden. Und das ist doch schön zu merken, wenn man, also Gaben sind ja Sachen, die man gut kann, ja, die einem liegen, einem leicht fallen. Ist es nicht schön, wenn man was gut kann, wenn man was beitragen kann, wenn man, ja, anderen vielleicht mit seinen Stärken helfen kann. Ein schönes Geschenk. Und da würde ich jetzt gerne eine kurze Murmelphase machen, dass ihr mal zu zweit oder zu dritt mit euren Nachbarn euch austauscht. Was kann ich gut? Was sind Gaben von mir? Müssen wir jetzt nicht sagen, das ist eine Gabe des Heiligen Geistes oder so. Es ist sowieso alles von Gott geschenkt. Ja? Also was kann ich gut? Habe ich schon was entdeckt? Oder habe ich eine Vermutung, was meine Stärke sein könnte? 2 Minuten mal oder anderthalb einfach mal mit dem Nachbar austauschen. Oder mit dem Hintermann, Hinterfrau. Das war eine ganz, ganz kurze Austauschzeit nur. Sprecht weiter darüber nach dem Gottesdienst. Das ist ein tolles Thema. In unserem Dienstseminar haben wir gemerkt, wie gut es ist, sich darüber auszutauschen. Wie motivierend und ermutigend das ist. Greift es wieder auf nachher. Ne? Abgesehen davon, dass ich euch jetzt leider ein bisschen abgewürgt habe. War nur so ein Anstoß. Genau. Und vielleicht denkt ihr auch, ich würde das gerne rausfinden. Die Anita hat schon eben gesagt, wir machen gern mal wieder so ein Dienstseminar. Aber wenn es jetzt gerade nicht ist, sprich doch jemand an, der dich kennt. Vielleicht auch ein erfahrener Christ, der so ein bisschen sich damit schon beschäftigt hat. Frag doch mal jemand anders. Was ist dein Eindruck? Was kann ich? Da kann man auch einiges entdecken. Ich wette, in eurem Austausch gab es jetzt genauso viele unterschiedliche Antworten, wie Leute hier sitzen. Selbst wenn 2 oder 3 Leute die gleiche Gabe haben, ist sie doch bei jedem wieder anders und individuell, wie sie sich zeigt. Wir neigen ja oft zum Vergleichen und das ist immer ein bisschen gefährlich, ne? Dass man, entweder wird man stolz, so, oh, ich kann das und du nicht, oder man ist unzufrieden, oh, warum kann ich das nicht? Ne? Das sind so die Gefahren, Vergleichen ist einfach nicht gut und die Gefahr ist auch, dass man vielleicht über andere urteilt, dass man sagt, also wenn du nicht so und so denkst, wie ich das gelernt habe, dann bist du kein richtiger Christ. Oder wenn du die und die Gabe, wenn du nicht so viel betest wie ich, weil vielleicht ich die Gabe des Gebets habe und du nicht, oder wenn du nicht so toll organisierst oder so starken Glauben hast, dann stimmt was mit deinem Glauben nicht. Ne? Das ist immer die Gefahr. Und deswegen betont der Paulus dann, die Spannung steigt immer. Jetzt geht's gleich wieder 3 auf einmal weiter. Ich lese mal wieder weiter. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt. Sie stammen alle von einem und demselben Geist. Also wir haben von dem gleichen Glauben, von dem gleichen Gott. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, es ist doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes. Aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist Gott. Auch wenn wir so verschieden sind, ist es der gleiche Gott. Die Geistesgaben sind nicht nur ein Geschenk an uns. Gott schenkt uns Gaben nicht einfach, damit wir uns freuen oder selbstbewusster werden. Der Zweck ist noch ein ganz anderer. Kommt vielleicht nachher. Oder du klickst dann weiter, wenn ich mich... So. Genau. Wie auch immer sich der Heilige, also es steht in 1. Korinther 12, Vers 7, genau. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Gaben zum Nutzen der Gemeinde? Warum denn das? Was geschieht denn in der Gemeinde, wenn wir unsere Gaben einsetzen? Paulus nennt selbst einige Beispiele. Die lesen wir jetzt in Vers 8 bis 11. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen. Und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. An anderen Bibelstellen finden wir noch andere Geistesgaben. Aber wir könnten jetzt auch einfach mit Blick auf unsere Gemeinde fortfahren. Manche können einem das Gefühl geben, willkommen zu sein. Und man merkt, ich werde gesehen, ich bin wichtig. Vielleicht bin ich Gott ja auch so wichtig. Wieder andere sehen, wo praktische Hilfe gebraucht wird und packen an, ohne viel Aufhebens zu machen. Das tut besonders denen gut, die gerade Hilfe benötigen. Wieder andere sind handwerklich begabt und bauen mit Geschick unsere Gemeinderäume so schön um, wie es hier ist. Die ganze Gemeinde profitiert davon und freut sich. Ihr merkt schon, Gaben haben viel mit Aufgaben zu tun. Sie sind nicht wie Dekoartikel oder Pokale, die man sich ins Regal stellt und bewundert, sondern sie kommen zur Geltung. Sie bringen der Gemeinde nur dann was, wenn wir sie einsetzen, etwas tun. Darum schreibt Paulus etwas später von den einzelnen Aufgaben in der Gemeinde, Vers 28 bis 31. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, dann die Propheten, die verkünden, was Gott ihnen eingibt. Und drittens diejenigen, die andere im Glauben unterweisen. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen oder Bedürftigen helfen. Einige übernehmen leitende Aufgaben in der Gemeinde, andere reden in unbekannten Sprachen. Egal ob als Gaben oder als Aufgaben benannt, was ist jetzt der Nutzen für die Gemeinde? Also ich mache jetzt nur brainstorming-mäßig ein paar Sachen, die mir einfielen. Das eine ist, Menschen erleben Gottes Wirken. Zum Beispiel bei Gebetserhörungen. Wenn jemand für andere betet und Gott erhört ja ganz viele oder hört alle Gebete, nur auf verschiedene Art, da erleben wir, dass Gott wirkt. Dann, wenn Menschen sich um andere kümmern in der Kleingruppe, woanders wird das als Gabe des Hirtendienstes bezeichnet. Das ist so wichtig, ne? Dass jeder gesehen wird und für jeden auch gesorgt ist. Dann die Gabe des Helfens, ne? Man bekommt Hilfe beim Umzug, dann Gabe der Kreativität, Menschen freuen sich an Schönem. Also ganz viel, wo wir Gottes Art und Gottes Wirken erleben. Dann, wenn wir unsere Gaben einsetzen, werden Christen ermutigt. Ich erlebe, ich stehe nicht allein mit meinem Einsatz, sondern andere ergänzen mich da, wo ich meine Grenzen habe, wo meine Schwächen sind, ist jemand anders, der kann genau das und das tut gut. Oder durch die Gabe der Lehre wird der Glaube tragfähig. Wir brauchen Lehre, damit wir nicht leicht auf Irrlehren, Sekten oder was auch immer reinfallen. Ja. Was Gott an Gaben in der Gemeinde schenkt, ist ja eine bunte Mischung, haben wir schon gesagt. Und manchmal ist es nicht so einfach, mit der Unterschiedlichkeit klarzukommen, zu akzeptieren, dass mir was nicht leicht fällt. Oder auch umgekehrt zu akzeptieren, das, was für mich total easy ist, das für einen anderen großer Graus ist. Aber es spiegelt Gott in seiner Vielfältigkeit wider, der all diese Eigenschaften und Fähigkeiten in sich hat, wo wir jeder so was Kleines von ihm abkriegen. Und es ist noch was, großes Ziel, was Gott damit, etwas Großes, was Gott damit vorhat, mit unseren Gaben und unserer Unterschiedlichkeit. Vielleicht kennt ihr den Spruch, Moment, halte ich mal so rum, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Könnt ihr eins weiterklicken? Danke. Und noch eins. Und noch eins. Ja, genau. Ich habe das jetzt mal mit dem Bild vom Puzzle, ne? Also ganz viele Puzzleteile sind kein Puzzlebild. Ja, das gepuzzelte Puzzle, das ist gibt ein Gesamtbild ab. Aber nicht die ganzen Teile, die durcheinander liegen. Genau, und Gott hat dieses Gesamtbild von der Gemeinde. Er sieht die Gemeinde nicht nur als die vielen einzelnen Puzzleteile, sondern auch als eine Einheit. Und er wünscht sich, dass wir immer mehr zu einer Einheit werden. Jesus betet in dem hohepriesterlichen Gebet, vielleicht kennt ihr das in Johannes 17, kurz bevor er ja auch gefangen genommen wird und stirbt, so das, was ihm am wichtigsten ist, und sagt Gott, schenkt, dass sie alle eins sind, so wie wir eins sind, also wie Gott und Jesus. Ja? Und Gott spricht auch oft die Gemeinde in der Bibel als ein Du an. Zum Beispiel in der Offenbarung gibt es die Sendschreiben, die an verschiedene Gemeinden geschrieben wird. Und da wird immer Du geschrieben. Ich kenne dich, ich kenne deine Armut, ich kenne dein Reichtum, ich schätze an dir, ich habe gegen dich, sei getreu bis an den Tod. Also alles in der Du-Form. Das ist kein Zufall, sondern Gott sieht uns auch als Einheit. Und später in Korinth, in dem Brief, was ich gerade vorlese, Korinther 12, das machen wir jetzt nicht so ausführlich, aber da ist auch dieses Bild von dem Körper. Wir sind als Gemeinde ein Leib, quasi eine Person. Da sind viele verschiedene Glieder dran, aber wir sind eins. Gott hat also einen Plan für die Gemeinde als Ganzes und er weiß auch, wie das Zusammenspiel von den vielen unterschiedlichen Teilen, von den verschiedenen Christen in der Gemeinde funktionieren kann. Und noch mehr als funktionieren. Wenn nämlich jeder seinen Platz einnimmt, seine Gabe, seine Aufgabe lebt, wird was Großartiges daraus, das Gott sich ausgedacht hat. Ich möchte es heute mit einem Bild aus der Musik deutlich machen. Stell dir vor, du sitzt in einem Konzertsaal. Du hast deinen Platz gefunden, es sind noch ein paar Minuten zum Konzert. Du schließt die Augen und hörst einfach, nimmst einfach wahr. Was hörst du? Du hörst Stimmen, ganz viele verschiedene Stimmen, Vielfalt, ein Gemurmel, vielleicht ein paar Instrumente, die schon ein bisschen schwierige Passagen üben oder sich ihr Instrument stimmen. Das ist eine Vielfalt, aber keine Einheit. Das ist ganz bunt durcheinander. Dann kommt der Dirigent und ein Applaus und dann wird es ganz still. Und dann folgt das Konzert. Und das ist ein Klang von ganz vielen verschiedenen zusammen, eine Einheit. Und ich möchte jetzt gerade mal einen kurzen Ausschnitt aus einer Symphonie einspielen lassen, die ich sehr mag, also die sehr bekannt ist. Allerdings nur der erste Satz ist bekannt, die 5. Symphonie von Beethoven. Der Anfang vom 2. Satz, man sieht so ein bisschen die verschiedenen Instrumente, ein bisschen die Dirigenten. Schaut euch mal an. Ja, ihr habt gesehen, wie viele verschiedene Instrumente da spielen. Hörner, Querflöten, Pauken, Klarinetten, Geigen, Bratschen, Celli, Trompeten, Kontrabässe und andere. Und doch, obwohl so viele verschiedene, also wie gesagt, man konnte es jetzt leider nicht so richtig hören, sind ja verschiedene Instrumente, verschiedene Stimmen und Klänge. Und trotzdem sind die eine Einheit. Das ist eine gesamte Harmonie, die passt und die man eigentlich gerne anhört. Also, genau. Und jedes Instrument bringt einen anderen Charakter in das Stück. Ein Charakter von einem Signal, ne, wenn sie Fanfaren spielen oder was Leichtigkeit reinbringt, wie eine Flöte oder sowas. Genau. Und darum möchte ich jetzt mal die Sinfonie als Gleichnis nehmen, dafür, wie Gott Vielfalt und Einheit gleichzeitig hinkriegen kann und ja, bei uns schaffen kann. Ich nehme jetzt nochmal die, können wir nochmal auf die Präsentation gehen? Da, wo wir eben waren? Danke, das passt. Der griechische Begriff Symphonia heißt das Zusammenklingende. Darum geht es. Gott möchte, dass wir als Gemeinde zusammenklingen. Dafür müssen wir nicht das Gleiche tun oder das Gleiche sagen. Und Töne dürfen sich ruhig auch mal reiben. Spannung gehört auch in der Musik dazu. Das darf auch in der Gemeinde sein. Ja, aber wie kann es funktionieren, dass eine Vielzahl an Menschen oder an Instrumenten in dem Fall doch so einen schönen Zusammenklang überhaupt hinkriegen? Dazu 5 kurze Gedanken. Das erste. Gott ist der Komponist und auch der Dirigent. Es braucht eine gute Komposition. Die Basis für so ein Konzert sind die Noten. Die 5. Sinfonie klingt so, weil Beethoven sie so geschrieben hat. Ja, Gott hat auch einen Plan. Gott hat auch Noten für unsere Welt, für uns Menschen. Seine Liebe soll unsere Beziehungen bestimmen. Er möchte, dass wir Freude haben im Leben, dass es Frieden gibt zwischen uns. Er will, dass Menschen ihn kennenlernen. Das ist jetzt mal ganz grob gesagt sein großer Plan. Aber auch im Kleinen hat Gott einfach die besten Ideen, wie wir Menschen daran mitwirken können. Er hat Ideen, was er gerade mit unserem bunten Haufen in der FEG anfangen kann. Zweitens, die Musiker müssen sich an die Noten halten. Macht ihr weiter, wenn es nicht geht? Danke. Der Martin Schleske, ein Geigenbauer, sagt, die Einheit der Sinfonie beruht darauf, dass jeder Einzelne das Recht aufgibt, das zu spielen, was er will. Die Einheit beruht darauf, dass jeder Einzelne das Recht aufgibt, das zu spielen, was er will. Wenn die Musiker sagen, meine Lieblingsstelle ist die und jeder spielt seine Lieblingsstelle, wird es Vielfalt sein, aber Chaos. Ja, und die Einheit entsteht dadurch, dass alle sich an die Noten halten und auf den Dirigenten schauen und schauen, wie gibt er den Takt an. Selbst wenn ich die Noten brav spiele, aber nicht auf den Dirigenten schaue, dann passt das nicht. Dann habe ich den Einsatz an der falschen Stelle, bin zu schnell oder zu langsam, dann passt es nicht zusammen. Für die Gemeinde übersetzt heißt es, es geht nicht darum, dass ich meine Begeisterung und meine Pläne verwirkliche, sondern dass ich rauskriege, was ist Gottes Traum. Und der ist am Ende schöner und größer als das, was ich träume, mit meinen begrenzten Ideen. Mitarbeit ist darum in der Gemeinde immer ein Fragen nach Gottes Willen und auch ein Unterordnen. Das ist ja ein Wort, was nicht so schön klingt. Damit ist nicht gemeint, dass jemand unterdrückt wird oder dass jemand nicht zur Geltung kommt oder sowas, sondern dass ich aus einer freien Entscheidung, aus Liebe und Vertrauen Gott gegenüber sage, ja, und ich warte jetzt ab, was du willst und ich weiß, ich werde nicht zu kurz kommen und du machst es besser, als ich mir das ausdenke. Und manchmal heißt es auch, dass ich meine Ideen einfach zurückstellen muss und sagen muss, okay, Annette, jetzt warte noch mal. Gott sieht das vielleicht ganz anders als du gerade und er hat einen guten Plan. Ja, um das rauszufinden, was ist Gottes Plan, haben wir natürlich die Bibel. Da entdecken wir ganz viel, was Gottes Träume sind, wie er handelt und was Gott mit unserer Welt vorhat. Auch ganz viel konkrete Sachen. Aber Gott redet auch anders, konkret in Situationen hinein, zum Beispiel durch andere Menschen. Darum ist etwas anderes Wichtiges in der Musik wie in der Gemeinde, dass wir aufeinander hören. Also nicht nur auf den Dirigenten achten, sondern auch hören, was die anderen spielen. Das ist für mich im Orchesterspiel das Schönste eigentlich. Dieses, ich spiele zwar irgendwas, also ich muss das auch hinkriegen, aber ich höre diesen Gesamtklang. Das ist so beglückend, finde ich. Also ist so ein tolles Erlebnis. Und durch das Hören auf die anderen merke ich auch, sind wir wirklich genau zusammen oder nicht. Und das ist in der Gemeinde auch wichtig. Dein Bruder, deine Schwester hat auch den Heiligen Geist. Darum kannst du ruhig auf sie hören, was sie sagen. Und auch mal schwierige Sachen dir anhören und ja, vielleicht an Gott fragen, siehst du das auch so? Möchtest du mir was zeigen dadurch? Also mich auch korrigieren zu lassen. Viertens, jeder hat seinen Platz. Ich habe ja schon gesagt, Einheit bedeutet nicht, dass wir alle das Gleiche spielen, sondern dass wir zusammen spielen. Die Celli und Bratschen spielen am Anfang eine sehr schöne Melodie. Und diese Melodie, die spielen sie ganz leise. Später spielt das Orchester die Melodie ganz pompös und laut und mit voller Wucht. Ein andermal kommt die gleiche Melodie wieder in die Flöten. Jedes Mal klingt sie anders, hat einen anderen Charakter und trotzdem ist es das gleiche Thema. So heißt es in der Musik, das ist das Thema. Da gibt es immer ein Hauptthema und nochmal ein anderes. Und so ist es im Leben auch. Gottes Thema klingt so verschieden bei uns verschiedenen Menschen. Und dies nicht jeder ist gleichzeitig dran, sondern der eine fängt vielleicht mal an, vielleicht ganz leise und ein anderer wartet noch, bis ihm das Thema weitergegeben ist und er dran ist mit seinem Part. Die Pauken, die haben endlos lange Pausen, aber die schlafen nicht in den Pausen, sondern die müssen aufmerksam zuhören und dabei sein, bis sie ihren Einsatz haben. Und der ist wichtig, weil der diesen, ne, wie bei Symphonien oft, ne, dieser laute, manchmal erschreckende Eindruck, ne, dass da, genau, da wird so richtig pompös, kräftig. Genau. Manche haben eine Begleitstimme. Nicht nur das Thema zählt, sondern auch die Begleitstimme. Manchmal zupfen die Geigen nur ganz leise. Was hört man im Hintergrund? Aber es macht die Gesamtharmonie aus. Und darum sind auch Gaben und Personen, die im Hintergrund zupfen oder was leise spielen, die tragen zu dieser Gesamtharmonie bei. Gott liebt die Vielfalt. Er schuf sie. Und Gottes Hauptmelodie, das ist seine Liebe. Und die klingt bei uns eben unterschiedlich. Beim einen durch die helfenden Hände, beim anderen durch Kreativität, beim wieder anderen durch ermutigende Worte oder indem man Verantwortung für Menschen übernimmt. Genau. Und dabei geht es nie um einzelne Leute, die im Vordergrund stehen oder was. Kann mal sein, dass jemand ein Solo hat und das ist schön. Und der wird dann aber wieder abgelöst und dann ist wieder jemand anders dran. Das ist ganz wichtig. Jeder wird gebraucht, auch du. Schon oft habe ich den Satz gehört, das fällt doch gar nicht auf, wenn ich nicht dabei bin. Einer mehr oder weniger. Das geht einem im großen Orchester auch so. Wenn 30 Geigen da sind oder 30 Streicher, ich bin eine davon in der zweiten Geige, denke ich, wenn ich mich jetzt durchmogel, weil ich die eine Stelle nicht kann, ach, fällt doch gar nicht auf. Und trotzdem ist es so, dass jeder gebraucht wird. Bei den Geigen ist es manchmal so, manchmal braucht mich nur meine Pultnachbarin, weil sie unsicher ist, ob sie an der richtigen Stelle ist und sich an mir orientieren kann. Auch wenn man es in der Gesamtheit gar nicht hört. Und die Masse wird auch deswegen gebraucht. Also Geigen klingen nun mal in der Masse besser. Und das sieht man auch in der Gemeinde. Manche Sachen, da brauchen wir Masse für. Bei unserem Bauernhofnachmittag hatten wir ein Riesenbuffet und das war so ein Anziehungspunkt an diesem Tag. Ja? Das waren einfach viele kleine Beiträge. Aber diese Masse hat es gemacht, dass jeder dachte, oh, das will ich doch probieren. Und das, dass Leute da immer hinkamen und dass da Gespräch stattfand. Also auch das Kleine in der Masse ist so wichtig. Genau. Und ja, und manche fallen auch mehr auf, wenn sie fehlen. Also wenn jetzt die Flöte zum Beispiel einfach auf Klo geht und sagt, das merkt auch gar keiner, ob ich da bin oder nicht, dann merkt die Flöte das wirklich nicht, ob sie fehlt. Die merkt das nicht. Aber die, die im Konzertsaal sitzen, die merken das, weil plötzlich gibt es nur noch Begleitung und diese Solostimme an der einen Stelle fehlt. Also die anderen merken es schon, ob man fehlt. Nur man selber merkt es manchmal nicht. Und das Problem ist oft, dass wir uns nicht trauen, danach zu fragen, weil wir denken, oh, wir wollen ja keinen Druck machen oder sowas. Warum bist du jetzt länger nicht da oder warum sagst du nichts mehr oder sowas? Und trotzdem zählt es. Denkt daran, ob ihr da seid oder nicht. Das macht einen Unterschied und ihr fehlt. Und ich spüre bei vielen Menschen, die jetzt fehlen oder in bestimmten Zeiten gefehlt haben, das merken wir als Gemeinde. Und da habt ihr sicher auch Namen im Kopf und so, wo wir sagen, ja, und da leidet auch die Gemeinde manchmal, wenn es einem Menschen nicht gut geht und wenn er fehlt. Genau. Gott ist zwar der Komponist und wir wissen, Gott bräuchte uns eigentlich nicht, um Wunder zu tun, um große Dinge zu tun, aber er will uns gebrauchen. Er möchte, dass wir in seinem großen Stück mitspielen. Und dazu gibt er uns den Heiligen Geist und leitet uns an. Gottes Traum von Gemeinde, mit diesem Bild gesprochen, dass es ein wunderbares Konzert gibt von dem Stück, was er geschrieben hat. Ein Stück, was er für die ganzen, für die Christen weltweit geschrieben hat, wo wir einen Part machen mit unserer Gemeinde. Das Mitspielen macht Freude, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Auch sehr anstrengend manchmal. Und es ist ein erfüllendes Erlebnis, da mittendrin zu sein und diesen Klang selbst auch zu hören. Und darüber hinaus werden es auch andere hören. Es ist nämlich nicht nur ein Geschenk an uns als Gemeinde, sondern auch ein Geschenk an die Welt. Andere werden es hören, die Musik, die wir spielen, das, was wir tun als Gemeinde. Andere werden es genießen, werden sich freuen und in der Musik den Schöpfer kennenlernen. Diese Musik für Gott und für die Welt gespielt wird ein Anziehungspunkt für Menschen sein, die Gott noch nicht kennen. Unsere Musik, die von Gottes Liebe, seinem Frieden für Menschen, Vergebung, Wahrheit und Einheit erzählt, ist ein Geschenk an die Welt und sie wird die Welt verändern. Was ist mein Part, dein Part dabei? Entdecke deine Gaben und bring sie ein. Du bist wichtig. Egal wie alt du bist, nimm deinen Part ein. Spiel nicht nur deine eigenen Stücke, sondern spiel mit in Gottes Stück, in Gottes Sinfonie. Sei bereit, dich einzuordnen und auch dich unterzuordnen. Hör auf Gott, hör auf deine Geschwister in der Gemeinde. Ja, und dann können wir genießen und leben. Ein kleiner Teil sein von Gottes großem Ganzen. Amen.